Ja, als ich noch Jugendpastor war, da war das Zigarettenrauchen immer ein großes Thema. Und ich erinnere mich, also es begleitet mich eigentlich diese Situation schon viele Jahre, ich erinnere mich an eine ganz spezielle Situation in einem Regionaltreffen von unserer Pfadfinderarbeit. Da saß so eine kleine Diskussionsgruppe, die saß zusammen und die haben sich darüber unterhalten, ob Rauchen jetzt okay ist oder nicht okay. Und dann kam ein junger Mann, der wurde ziemlich laut und hat gesagt, hey, guck mal hin, guck mal hin. Ich habe mir das heute extra hingemacht, ja, guck mal hin. WWJD, was würde Jesus tun? What would Jesus do? Hat er auf sein Armband gezeigt. Und hat gesagt, weißt du, was Jesus machen würde? Der wird zu den Rauchern hingehen und sagen, als Raucher kannst du kein Christ sein. Du musst Buße tun und mit dem Rauchen aufhören. Und als ich das gehört habe, da bin ich so zusammengezuckt und habe gedacht, würde Jesus das wirklich machen? So hinzugehen? Und damals in der Zeit kamen auch immer wieder junge Leute auf mich zu und die haben gesagt, du Gernot, wie ist das mit dem Rauchen? Kommen als Raucher auch in den Himmel? Und meine Antwort war in der Regel, ja, auf jeden Fall, sogar viel schneller. Und ich denke mir manchmal, ja, wenn so ein kleines Thema wie das Rauchen, das Zigarettenrauchen, wenn das schon so viele Meinungen hat, dann frage ich mich, wer hat eigentlich Recht in solchen Themen? Das ist auch immer das, was einen bewegt. Wie sieht denn Jesus tatsächlich diese Situation? Und so gerne wären wir in unserer Überzeugung sicher, dass wir es Recht haben und würden gerne anderen die Meinung sagen. Aber ich glaube und ich bin zutiefst überzeugt davon, es gibt so viele Themen, wo es nicht eine richtige Antwort gibt. Ich bin so tiefst überzeugt, dass es immer wieder mehrere Möglichkeiten gibt, richtig zu handeln. Die Frage, wer Recht hat, die ist ja quasi so alt wie die Menschheit. Ja, also wir wollen Recht haben in dem, wie wir die Welt sehen, wie wir sie betrachten, wie wir sie beurteilen. Und auch zur Zeit Jesu gab es eine Gruppe von Menschen, die ganz besonders überzeugt war von sich, dass sie es wussten, was Gottes Wille ist und dass sie dachten, dass sie Recht haben in dem, wie sie ihr Leben leben. Und diese Gruppe, das waren die Pharisäer. Die Pharisäer. Es gab die Pharisäer in der damaligen Zeit, aber die werden oft zusammen im Zusammenhang gehört mit den Schriftgelehrten. Oftmals heißt es ja, da waren Jesus und da waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten, das ist eine Gruppe, die nannten sich die Sadduzäer. Das nur am Rande. Die waren ähnlich, waren die Pharisäer, aber doch nicht gleich. Und wir konzentrieren uns heute Einfachheit halber auf die Pharisäer. Pharisäer, die haben wir schon oft gehört, irgendwo in der Bibel mal gelesen. Von daher, da können wir was mit anfangen. Aber einfach, um nochmal das einordnen zu können. Die Sadduzäer, das war die religiöse Elite zur Zeit Jesu. Sie stellten den Hohepriester und sie hatten auch ganz viele Mitglieder im Hohen Rat. Der Hohe Rat, das war das Gericht, das am Schluss Jesus verurteilt hat, am Kreuz zu sterben. Aber Pharisäer waren auch im Hohen Rat und vor allem waren die Pharisäer in allen gesellschaftlichen Schichten der damaligen Zeit waren sie vorhanden. Und sie waren überzeugt, dass sie das Leben nach Gottes Vorstellungen lebten. Sie verfolgten mit ganzem Ernst und ganzem Herz das Gesetz Gottes richtig zu leben. Aber ihr Tun wurde vergiftet, weil sie das aus eigener Kraft versuchten umzusetzen. Sie fragten nicht nach dem Willen Gottes, sondern sie hatten das Buch und machten sich daraus ihre Rückschlüsse. Und dabei hatte Gott doch in Propheten Jeremia und im Propheten Hesekiel gesagt, dass er ein neues Herz schenken möchte, einen neuen Bund machen möchte, dass sie direkt von Gott hören, was das richtige Verhalten sein würde. Und so haben sie sich immer mehr verstrickt in einer äußerlich richtigen Lebensweise. Sie haben Ausführungsbestimmungen haben sie entwickelt. Das waren die Erklärungen, wie ein Rabbi ein bestimmtes Gesetz auslegt. Es war zum Beispiel so, am Sabbat durfte man nicht reisen. Aber wenn man einen Wassersack auf einen Esel gelegt hat und auf Wasser geritten ist, dann hat das nicht gegolten, weil auf dem Schiff oder auf dem Wasser durfte man reifen am Sabbat. Also so wurden die Ausführungsbestimmungen verdreht. Und das führte natürlich dann in ihrem eigenen Verhalten und ihrem eigenen Auftreten zur Heuchelei und auch zur Selbstverehrung. Und gleichzeitig sahen sich ja die Pharisäer als die Söhne Abrahams und die Söhne Gottes, als die Jünger Mose, die also direkt von dem, der Himmel und Erde geschaffen hat, die Anweisungen bekommen hat, wie sie leben sollen. Und damit empfanden sie sich als Verwalter der rechtmäßigen Lehre. Sie waren eifersüchtig, sie hatten Einfluss in der Gesellschaft, sie wachten darüber, dass ihnen das keiner streitig macht. Und es ging auch sehr um das Ansehen in der damaligen Zeit. Das Schlimme bei ihnen war, dass sie die Gott mit ganzem Herzen suchten und wirklich nach dem Willen Gottes fragen, dass sie die auch noch an die Hand nahmen und sie vertreten und ihnen sagten, ja, brauchst nicht suchen, wir sagen dir, wie es geht. Und es gibt einige Aussagen, die Jesus über die Pharisäer macht. Im Predigtmanuskript stehen einige Verse drin. Ich werde nur ein paar zitieren. Hier der erste aus Matthäus 23, wo Jesus sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr versperrt anderen den Zugang zu Gottes himmlischen Reich, denn ihr selbst geht nicht hinein und die, die hinein wollen, die hindert ihr auch noch daran. Der Missionseifer der Pharisäer führte dazu, dass jeder Heide, der zum Judentum übertrat, dass der sofort geistlich tot war. Dass da sofort er hineinging in das Einhalten der Gesetze. Und Jesus sie nicht umsonst Söhne oder Kinder des Teufels nennt. Das muss man sich mal vorstellen. In Johannes 8 sagt Jesus, denn ihr seid Kinder des Teufels. Und deshalb tut ihr bereitwillig das, was euer Vater wünscht. Der war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin. Ja, der Vater jeder Lüge. Und on top of diesen ganzen Verhalten und diesem selbstgerechten Leben kommt auch noch die Tatsache, dass sie das Liebesgebot missachteten, dass sie Barmherzigkeit missachteten. Denn wie anders ist die Frage zu erklären, als ein Pharisäer zu Jesus kommt und ihn fragt, Jesus, wer ist denn mein Nächster? Wem muss ich denn helfen? Und Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt und sagt, jeder, der in Not ist, ist dein Nächster. Und dem sollst du helfen. Und so ist es in dem ganzen Zusammenhang, wie wir die Pharisäer erleben im Neuen Testament und wie Jesus mit ihnen umgeht, so ist es nicht verwunderlich, dass Jesus eben immer wieder Dinge sagt, wie wir mit den Pharisäern oder die damaligen Jünger mit den Pharisäern umgehen sollen. Und einen dieser Verse schauen wir heute genauer an. Jesus sagt eben in Lukas 6, wie kann ein Blinder einen anderen Blinden führen? Werden sie nicht beide in die Grube fallen? Oder in Matthäus 15, die Parallelstelle. Lasst euch nicht einschüchtern. Sie wollen Blinde führen, sind aber selbst blind. Wenn nun ein Blinder einen anderen Blinden führen will, werden beide in die Grube fallen. Gell, um das ganz deutlich zu machen, es geht nicht um eine körperliche Blindheit. Es geht um eine geistliche Blindheit. Dass wir die Wahrheit nicht erkennen, dass wir den Willen Gottes nicht erkennen. Und die Pharisäer waren unter diesem Aspekt stockblind für die Wahrheit Gottes. Und nicht nur das, sie waren auch noch blind für ihre eigene Sünde und für die verdrehten Herzen, mit denen sie lebten. Und dann fingen sie auch noch an, andere Leute anzuleiten und ihnen zu sagen, wir machen es richtig. Und von daher ist es ja klar, dass Jesus immer wieder so heftig gegen Aussagen und Lebensweisen und Formulierungen der Pharisäer reagiert. Aber jetzt gehen wir mal weg aus der Zeit von damals und kommen in unsere Zeit. Geistliche Blindheit ist ja nicht ein Problem der Zeit Jesu. Es ist auch nicht nur ein Problem der Pharisäer. Überall dort, wo wir sagen, ich hab's erkannt, absolut erkannt, und alle anderen liegen falsch, dort ist die Gefahr enorm groß, selbst geistlich blind zu sein. Worum geht es mir also heute Morgen? Was ist so die praktische Richtung, die praktische Anwendung von diesem Spruch, dass Blinde nicht die Blinden führen sollen? Es geht um mehrere Sachen. Zum einen glaube ich, wir müssen erstmal verstehen, dass dieses Thema der geistlichen Blindheit wirklich ein Thema ist, das auch unter uns aktuell ist. Ich denke, wenn ich jetzt euch zu verschiedenen Themen fragen würde, ich sage jetzt mal Taufe, Zungenrede, prophetisches Reden, geistliche Kampfführung, da wird sicherlich einige starke Meinungen dazu geben, die sagen, das ist richtig und das ist falsch. Und beide hätten Argumente dafür, ihre Position zu vertreten. Stellt euch mal vor, wir wären Pharisäer, wir wären davon überzeugt, dass wir einen Punkt richtig sehen und wenden das mal auf das Zungenreden an. Und die Pharisäer haben immer Extrempositionen eingenommen. Dann wäre die eine Position, also Zungenrede, das geht ja gar nicht, das ist ja vom Geist von unten, bloß nicht. Und die anderen, die würden wahrscheinlich sagen, also wenn du Christ bist, dann musst du in Zungen reden können. Das würden wir, so würden wir formulieren, wenn wir Pharisäer wären. Oder das prophetische Reden. Wir könnten sagen, also prophetische Rede, die gab es in den ersten Jahrhunderten nach Christus, aber das ist ausgestorben, das gibt es nicht mehr. Prophetisches Reden bei uns, nee, so handelt Gott heute nicht mehr. Oder wir würden sagen, also wenn du als Christ nie ein prophetisches Wort hast, ob du dann Christ bist, fraglich. Also das Thema der geistlichen Blindheit und sich auf seine Position zu versteifen, das ist gar nicht so weit weg von uns. Und all diese Aussagen, die ich gerade getroffen habe, die wären wahrscheinlich für den einen oder anderen ein Riesenschock. Und ich würde auch sagen, nein, so wollen wir nicht miteinander umgehen, so absolut uns in eine Ecke drängen lassen oder auch selbst in eine Ecke drängen. Und deshalb stellt sich mir die Frage heute Morgen, wie wollen wir mit geistlicher Blindheit umgehen? Und ich denke, dass es eine Weite braucht, dass es eine Großzügigkeit braucht, dass es auch eine Demut braucht in dem, was wir selbst erkannt haben, und dass wir nicht eifern und unsere Überzeugung als alleinige Überzeugung verkaufen, als allein richtige Überzeugung verkaufen, sondern dass wir verstehen, dass es zu verschiedenen theologischen Themen unterschiedliche Sichtweisen gibt und dass wir an den Punkt kommen zu sagen, heute mit dem Erkenntnisstand, den ich jetzt gerade habe, würde ich das Thema so sehen. Aber vielleicht sehe ich es morgen oder nächste Woche oder in einem Jahr ganz anders. Das würde uns gut stehen, wenn wir offen sind, dass sich theologische Themen ganz anders verhalten könnten, als wir es vielleicht im Moment empfinden. Also wenn du geistliche Blindheit verhindern möchtest, dann braucht es eine gewisse Demut zu sagen, Erkenntnisstand heute so, aber es könnte auch anders sein. Dann braucht es eine Großzügigkeit. Ah, so siehst du das Thema, okay? Kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber du wirst deinen Grund dafür haben. Und es braucht eine Wertschätzung, auch den anderen stehen zu lassen, in dem, wie der andere ein Thema sieht und wie er es meint. Ich möchte es euch an einem ganz persönlichen und praktischen Beispiel zeigen, was ich meine. Also die meisten werden es wissen, vielleicht sogar alle, dass ich ja eher aus einem charismatischen Hintergrund komme. Ich bin in einer charismatischen Gemeinde zum Glauben gekommen, bin dann dort auch 10 Jahre lang, fast 10 Jahre lang Pastor gewesen. Und wenn wir Gemeindeleitungssitzungen hatten, jetzt Stefan, pass auf, wenn wir Gemeindeleitungssitzungen hatten und wir haben gesagt, wir beten, dann sind wir alle aufgestanden, alle 5 oder 6 Männer, sind wir aufgestanden und dann sind wir rumgelaufen im Raum, haben erstmal uns warm gemacht. Haben angefangen in Zungen zu reden und richtig laut und sind wir hin und her gelaufen. Und irgendwann hat einer angefangen zu beten. Und dann hat er da Formulierungen gefunden, wie er das Thema gestalten möchte und laut. Und wenn der mal Luft holen wollte, dann hat der andere angefangen. Und dann ging der andere los und so ging das. Und wir sind immer rumgelaufen und haben alle durcheinander gesprochen. Und während einer gebetet hat, haben die anderen 5 in Zungen gebetet. Und es war der Hammer. War der Hammer. Ja? Und direkt vor meiner Zeit hier in der Schweiz, von April bis Juni 2016, durfte ich einige Monate eine charismatische Gemeinde in Hannover als Gemeindeberater begleiten. Gleiches Umfeld, gleicher Gebetsstil, gleiche Art zu beten, gleiche Art zusammenzukommen. Wir beten, aufspringen, in Zungen Hände heben, rumlaufen. Und im August 2016 kam ich in die Krishona. Wir beten ordentlich nacheinander. Und wir fallen uns nicht ins Wort, sondern warten, bis der gebetet hat, Amen sagt, dann wissen wir, jetzt ist er fertig. Und ich sage es euch ganz ehrlich, es war ein Schock für mich. Es war ein Schock, wie kann man so mit Bitten und Flehen echt vor Gott kommen und beten? Das ist doch viel zu ruhig, viel zu wenig Emotionen, viel zu wenig nach außen gekehrte Ernsthaftigkeit im Gebet. Könnt ihr mir folgen? Wisst ihr, wie es mir ging, als ich hier angefangen habe? Immer dieser Zwang, mich bloß jetzt nicht... Bloß nicht aufzustehen, wenn einer sagt, wir beten. Und so frage ich euch, und ihr dürft mir gerne reinrufen, sind Charismatiker bessere Beter? Sind Evangelikale bessere Beter? Sind Krishonesen bessere Beter? Nein, sie beten nur anders. Sie beten nur anders. Aber keine Form des Gebets ist besser oder schlechter als die andere. Aber wir sind schnell dabei zu urteilen, zu bewerten und, sorry, auch zu verurteilen. Keiner von uns hat auch nur einen Grund, sich über den anderen zu erheben. Keiner von uns weiß irgendetwas besser als der andere. Wir alle unterstehen der Führung und Leitung Gottes. Letztendlich ist es die Frage meines Herzens und dessen, was ich mit Gott ausgemacht habe, meine Beziehung mit ihm, mein Glauben. Gott ist der Einzige, der mich beurteilen darf, wenn es um Glaubensfragen geht, wenn es ums Ausdrucksformen geht, wenn es um absolutes richtig oder falsch geht. Darum geht es Jesus in diesem Gleichnis von den blinden Führern. Blind ist der, der selbstgerecht wird. Blind ist der, der auf andere Ausdrucksformen des Glaubens herabblickt, der sie entwertet, der sie oder verurteilt. Der ist es, der geistig blind ist. Und wir verhindern selbst eigene geistliche Blindheit, indem wir unser eigenes Stückwerk Wissen bewusst machen, indem uns klar ist, dass wir abhängig sind von Gott, von seiner Liebe, von seiner Erkenntnis, von dem, was er gibt, was er sagt. Geistlich sehend zu werden, heißt, dass wir hier auf dieser Erde nie fertig sein werden, irgendwelche theologischen Dinge zu verstehen. Du kannst Dinge 20 Jahre theologisch so und so gesehen haben. Und dann spricht Gott zu dir oder du liest was in der Bibel und das wirft alles über den Haufen und du denkst plötzlich anders darüber. Der geistlichen Blindheit zu widerstehen, heißt, sich selbst bewusst zu machen, dass das eigene Wissen nur Stückwerk ist. Und es nie aufhört, dass wir lernen, Gott zu verstehen, besser zu verstehen, tiefer zu verstehen. Und wenn wir über Blindheit sprechen, dann müssen wir noch mal kurz zu Jesus schauen. Jesus ist das Licht der Welt. Er ist der Einzige, der von Anfang an geistlich sehend war und ist. Er ist der Einzige, der den Durchblick hat. Er ist der, der uns den Weg weist, ohne dass wir in eine Grube fallen. Unter seiner Leitung sind wir gut aufgehoben, unter dem, was er uns sagt, unter dem, was er zu unserem Herzen spricht. Nur ihm sollen wir folgen, unser Herz ihm gegenüber öffnen. Jesus will uns helfen, dass wir erkennen, dass er es gut mit uns meint. Und er sagt uns das ganz konkret in Matthäus 11. Und diesen Vers möchte ich euch vorlesen. Da heißt es: Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. In der Luther-Übersetzung heißt es ein bisschen anders, da kennt es vielleicht noch mehr. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Jesus will uns selbst Erkenntnis schenken. Er möchte dir nicht Fremderkenntnis schenken, dass du den anderen beurteilen kannst, sondern er schenkt dir Selbsterkenntnis, dass du selber siehst, welche Überzeugungen du glaubst und wo du vielleicht richtig liegst, aber auch wo du falsch bist. Er möchte dich führen. Er heilt die Blinden und er macht sehend. Wichtig ist, dass wir ihn erkennen und dass wir ihn bekennen. Das möchte Jesus von ganzem Herzen, wenn es um Blindheit und geistliche Blindheit geht. Und er fordert uns heraus, bereit zu sein, unsere Überzeugungen immer wieder zu hinterfragen. Immer wieder zu fragen: Jesus, was hast du vor? Was möchtest du tun? Was ist dein Weg? Warum verstehe ich mich gerade nicht mit dem anderen? Warum sieht es der andere nicht wie ich? Sollen wir eher fragen, was sieht der andere, was ich nicht sehe, dass er so fest überzeugt ist von seiner Meinung? Demut, Weite und Großzügigkeit, dazu lädt Jesus uns ein. Da machen wir nichts falsch, wenn wir lernen, andere erstmal stehen zu lassen, bevor wir gleich be- und verurteilen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Jesus, die Pharisäer, die kriegen so ab im Neuen Testament und machen so viel, was Jesus gar nicht gefällt. Und doch haben wir Tendenzen dazu, Pharisäer zu sein. Herr, bewahre uns von dieser Selbstgerechtigkeit. Bewahre uns vor einer geistlichen Blindheit, wo wir denken, wir wüssten, wie die Dinge sind, wo wir andere beurteilen und verurteilen. Bete, rühre du unsere Herzen an, sei du uns gnädig und sprich du zu uns. In Jesu Namen. Amen.